Herzlich willkommen zu Marketing, Mindset and More. Und du hörst einen exklusiven Mitschnitt von unserem Live-Talk auf der EDS 2023 in Köln. Und du kannst das Video zu diesem Talk natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Den findest du unter Denta One Media, indem du das einfach bei YouTube in die Suchmaske eingibst. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, es geht weiter auf unserer Content-Bühne mit einem spannenden Talk. Und wir sprechen ja über Themen, die rund um die Zahnmedizin gehen, die nicht so sehr fachlich sind, sondern die dafür sorgen, dass ihr eure Praxis erfolgreicher macht und die dafür sorgen, dass ihr wisst, was die neuesten Trends im Dentalmarkt sind. Und dafür habe ich einen langjährigen Freund und Experten aus der Finanzbranche hier mitgebracht, und zwar Peter Berkowski. Peter, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und wofür stehst du?
Ja, hallo Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wofür stehen wir? Wir stehen seit 1975 für Existenzgründung und für Finanzierung im Gesundheitswesen. Das heißt Humanmediziner und Zahnmediziner, wobei die letzten Jahre sich das immer weiter auf den zahnmedizinischen Bereich konzentriert hat. Also heute begleiten wir jedes Jahr etliche Zahnärzte in die Niederlassung und das bundesweit, aber mit Schwerpunkt auf Westfalen-Lippe, Nordrhein und angrenzende Bundesgebiete.
Ja, du hast mich damals in meiner ersten Praxis niedergelassen oder beziehungsweise hast mir dabei geholfen, Finanzierung, Versicherung, alles was drumherum ist, viel Netzwerk. Ja, also es wird immer unterschätzt, wie wichtig das Netzwerk ist beim Gründen, denn die Dienstleister, die sind nur, also oder die Praxis wird am Ende nur so gut aufgestellt sein wie die Dienstleister, die das Ding dann dahinstellen, sei es jetzt die Depots oder sei es jetzt die Finanzierer, sei es die Architekten, sei es die Ausstatter oder auch diejenigen, die die Versicherungen abschließen. Und da kann ich nur mit Fug und Recht sagen, wir haben jetzt die erste Praxis, die zweite Praxis und jetzt die richtig große dritte, die Klinik, alles gemeinsam gemacht. Und ich werde wahrscheinlich nicht dastehen, wo ich jetzt stehe, ohne deine Expertise. Das kann man echt so sagen.
Ja, vielen Dank. Und das vielleicht auch als Anmerkung noch dazu. Wir haben ja vor einigen Jahren die Unternehmung Heilberufe Plus als Tochterunternehmen noch gegründet, wo wir heute halt auch den gesamten Bereich der Steuerberatung, Rechtsberatung, Innenarchitektur und alles, was links und rechts von meinem originären Tätigkeitsbereich liegt, halt auch abwickeln können. Du hast deine Erfahrung damit schon gemacht. Und ja, wir freuen uns heute im Grunde genommen, das gesamte Rundumpaket anbieten zu können.
Perfekt. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, wo ich kaum jemanden kenne, der da besser aufgestellt ist wie du. Und das ist so das Thema Gründung. Also vor allem Gründung im Umfeld 2023. Es hat sich viele Jahre sehr, sehr einfach gestaltet zu gründen, zumindest auf der Finanzseite. Und wir hatten keine Krisen. Es lief alles nur nach oben. Die Zinsen waren niedrig. Es hat sich alles durch Corona, durch den Ukraine-Krieg geändert. Und wir möchten heute mal darüber sprechen, was sind so deine Erfahrungen in den letzten Wochen, Monaten und ein, zwei Jahren? Wie hat sich das Marktumfeld verändert? Was muss man jetzt beachten, um als Gründer trotzdem erfolgreich zu sein? Oder macht es überhaupt momentan Sinn zu gründen? Ja, was ist denn das, was jetzt momentan so Trend ist bei den Gründern? Also was siehst du da? Siehst du eine Verhaltensänderung oder ist es Business as usual? Gib doch mal so einen kleinen Abriss.
Ja, also es gibt nicht einen Trend, es gibt eher viele Trends auch im Blick in der Dentalbranche. Man muss da in gewisser Weise unterscheiden von den ländlichen Regionen und von den Ballungszentren. Wir erleben aktuell einen Konsolidierungsbereich in den Ballungszentren. Das heißt, wir erleben, dass immer größere Einheiten geschaffen werden. Gleichzeitig haben wir in den ländlichen Regionen eher die Problematik, dass teilweise die Versorgung aufrechterhalten werden kann. Praxen werden ohne Nachfolger geschlossen und der demografische Wandel, der greift immer stärker auch um sich auch in der Dentalbranche. Und von daher, es gibt da nicht so einen einheitlichen Trend. Wenn man aber einen Trend beschreiben kann, der eigentlich überall zu sehen ist, ist, dass die Praxen größer werden. Vor einigen Jahren war es noch so, dass wir die 2- und 3-Behandlungszimmerpraxen haben. Die sind quasi heute fast nicht mehr veräußerbar. Und es geht definitiv dahin, dass es immer größer wird, ab 300, 350 Quadratmeter hin zu 4, 5, 6 Behandlungszimmerpraxen. Und das vielleicht aus dem Grunde, dass viele von den jungen Gründern auch aus MVZs kommen und das gelernt haben und miterlebt haben, wie es ist, auch mit angestellten Zahnärzten zu arbeiten, durch ihre Chefs wiederum. Und das ist sicherlich ein Trend, den wir beobachten. Und da diese Praxen ja nicht so viel verfügbar sind, merken wir einen weiteren Trend, dass immer mehr Neugründungen wieder im Augenblick zum Tragen kommen, weil halt einfach der Markt zu schlank wurde für gute Praxen, sodass sich viele Gründer ja überlegen, miete ich nicht neue Räumlichkeiten an und verwirkliche dort die Praxis so vom ersten Tag an, wie ich sie mir im Endeffekt vorstelle und wie sie auch für die Zukunft gerüstet ist.
Ja, es ist sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Es ist ja auch so, jede Praxis hat ja so einen Lebenszyklus. Das heißt, ich habe eine Gründung, meistens im Bereich Anfang 30, Mitte 30. Früher war es ja so, dass man eigentlich schon fast sofort gegründet hat. Ne? Mittlerweile ist der Trend ja eher dazu, dass man erstmal sich Expertise holt, weil das Gebiet einfach auch komplexer geworden ist. Viele machen noch einen Facharzt oder einen Master oder gucken, dass sie irgendwo noch Implantologie lernen und lassen sich dann halt eher so mit Mitte 30 nieder. Trotzdem hat so eine Praxis dann, wenn sie gegründet wird, ein Lifetime von 30 Jahren, 35 Jahren. Und die jetzt am Markt sind, das sind ja die, die vor 35 Jahren gegründet wurden. Und das sind eben diese Praxen, wo du gesagt hast, früher zwei Zimmer, drei Zimmer. Wenn der Inhaber gut unterwegs war, hat er irgendwie noch ein viertes reingebastelt. Ja, also sprich sein Büro aufgegeben, um da irgendwie noch ein Zimmer reinzuhauen. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man auch sagt, man möchte eine moderne Zahnheilkunde machen, digitalisiert. Es ist immer apparativer mittlerweile. Ne? CEREC, DVT, digitales Röntgen, Scannertechnik. Und das geht in den kleinen Praxen manchmal auch gar nicht räumlich umzusetzen. Und immer weniger Gründer sind auch bereit, diese Kompromisse zu machen in der Qualität, weil sie eben in den FVZs gelernt haben, dass das eben State of the Art ist. Und früher hat man im Kleinen so ja, rumgewurstelt und hat ja nie so den Blick nach draußen bekommen. Ist ja jetzt im Zeitalter von Social Media und Internet ganz anders.
Ja, also das ist das, was wir genau das, was wir beobachten. Wobei die kleineren Einheiten, 3, 4 Behandlungszimmer, sicherlich auch nicht völlig am Aussterben sind. Wir sprechen ja immer davon, dass es eine gewisse Feminisierung auch in der Medizin gibt. Wir haben gleichermaßen Gründer, Frauen wie auch Männer, aber wir stellen fest, dass es doch auch einige oder eine ganze Reihe an Gründern gibt, die sagen, wir wollen die klassische kleine Familienpraxis gerne haben mit dem persönlichen Bezug. Das sind nicht diejenigen unbedingt, die sich in Düsseldorf, Köln, Mitte oder im zentralen Ruhrgebiet niederlassen, sondern das sind mehr die Praxen, die tatsächlich so ein bisschen die ländliche Region zu schätzen wissen. Und da ist der Trend im Augenblick so, dass diese Praxen häufig eher breit aufgestellt sind, aber nicht in der Tiefe so spezialisiert sind und dann mit Spezialisten, teilweise aus größeren Einheiten, Oralchirurgen, Endospezialisten etc. zusammen. Ich glaube, dass dieses Modell auch weiter eine Zukunft hat. Wenn man nicht zu groß werden will, wenn man nicht zu sehr wachsen möchte, wenn man sagt, ich möchte meine Zahnarztpraxis haben, womit ich gut leben kann und wo ich sehr persönliche Beziehungen zu den Patienten und zu meinen Mitarbeitern pflege und ich aber auch nicht ein zu großes Konstrukt einfach haben möchte.
Würdest du die Aussage unterschreiben, dass wenn ich im urbanen Großballungsraum erfolgreich sein will, dass ich dann eher eine Spezialisierung brauche als im ländlichen Bereich?
Ja, würde ich so unterschreiben und nicht nur eine Spezialisierung, sondern wenn möglich mehrere Spezialisierungen und ein Dach, damit man im Grunde genommen in allen Bereichen abholen kann. Und das merken wir ja bei den Großkonstrukten, dass dort von der Kinderzahnheilkundeabteilung über die KFO-Abteilung, über die Oralchirurgie bis Endo im Grunde genommen alles abgeholt wird. Und somit behält man natürlich dann auch, gerade wenn man die Patienten von klein auf schon in der Praxis hat, behält man die natürlich auch in seinem Kreis und muss sich dadurch nicht immer wieder neue Patientengruppen auch erschließen. Also ich glaube, das ist in den Ballungszentren auf jeden Fall absolut der Trend zur Mehrfachspezialisierung.
Spannend. Wie ist denn momentan so das Verhältnis? Neugründung, also Greenfield zu Übernahme? Was würdest du sagen, also prozentual?
Also bei uns im Haus ist es so, dass wir das Verhältnis Greenfield 30%, 70% noch Übernahme ist. Ich habe aber mit einem Kooperationspartner von Gerdenthal kürzlich gesprochen. Die hatten im letzten Jahr nicht eine einzige Übergabe, sondern es waren alles Neugründungen gewesen. Also da sind wir vielleicht noch so ein bisschen manchmal auch gegen den Trend, aus dem einfachen Grund, dass wir uns aber sehr stark darauf konzentrieren, den Markt permanent zu durchforschen, ob wir auch gute Übernahmepraxen einfach finden, die nicht zwangsläufig auch an dem Standort, wo sie sich aktuell befinden, bleiben müssen, sondern wo wir einfach sagen, wir wollen das Personal übernehmen, wir wollen die Patienten übernehmen, wir wollen einen sanften Start haben, nicht ganz so hart wie bei einer Greenfield-Gründung, um dann unter Umständen, was wir jetzt gerade auch aktuell praktiziert haben bei einer Praxis, umzuziehen, dann in deutlich größere Räume und quasi eine komplette Patientenüberleitung dann vorzunehmen. Im Grunde genommen, Übernahme ist immer noch das leichtere Konstrukt für die Finanzierung. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt belastbare und bewertbare Zahlen und ist auch für denjenigen, der neu einsteigt, manchmal vielleicht vom Kopfgefühl die einfachere Geschichte, weil es nicht um ganz so große Zahlen dann im Endeffekt geht und er weiß, dass er sich vielleicht nicht ins gemachte Nest setzt, aber zumindest einen gewissen Patientenstamm dann schon vorfindet, mit dem er erstmal weiterarbeiten kann. Ich glaube aber, der Trend zu den Neugründungen, der wird weitergehen. hin, insbesondere, und das wird noch spannend zu beobachten sein, da uns halt die guten Praxen, die 5 Behandlungszimmerpraxen in der Vergangenheit durch die Investoren weggekauft wurden. Das heißt, es blieb ja eigentlich dem Freiberufler nur die Möglichkeit übrig, wenn er Praxen in dieser Größe eröffnen wollte, auch sich niederzulassen. Durch die neuen Tendenzen jetzt allerdings im Investorenbereich, wir merken das an einigen Stellen schon, da wird zurückgezuckt im Augenblick, kann es sein, dass sich vielleicht solche Praxen auch in nächster Zeit wieder mehr anbieten werden, auch für klassische Übernehmer. Das wird eine ganz spannende Entwicklung sein, die wir beobachten können.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt, Greenfield-Gründung bedeutet größere Zahlen. Und das Zinsumfeld hat sich ja auch sehr, sehr stark verändert. Also nicht nur über die Zeit, sondern sehr abrupt. Ja, wir haben das ja letztes Jahr gesehen, dass die Finanzierungen von teilweise unter 1% jetzt hochgeschnellt sind auf deutlich über 4%. Und das macht dann, wenn man über einen längeren Zeitraum finanziert, teilweise einen unglaublich großen Betrag, 6-stelligen Betrag einfach an Zinskosten aus. Wie schätzt du das Zinsumfeld ein jetzt in den nächsten Monaten, 1-2 Jahren? Kommen die Zinsen wieder runter oder siehst du eine Stagnation oder siehst du sogar noch leicht steigende oder stark steigende Zinsen?
Ja, also noch einmal ganz kurz zur Entwicklung. Da muss man sagen, im Jahre 2021 hatten wir zum niedrigsten Zeitpunkt, wo wir finanziert haben, haben wir für 0,28% eine Existenzgründung begleitet über den öffentlichen Förderbereich. Das war so in der zweiten Jahreshälfte 2021. Und dann schnellten wir im Grunde genommen fast in täglichen Schritten hoch zu jetzt heutigem Stand der Gründungskonditionen im A-Bereich von den öffentlichen Fördermitteln. Bei einer 3,69 liegen wir jetzt aktuell. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass diese Zinsentwicklung in nächster Zeit in ähnlicher, rasanter Geschwindigkeit weitergehen wird und dass wir noch 0,75 bis 1% auch noch nach oben gehen werden, dass wir uns Mitte 4,5 bis 5% einpendeln werden. Ob das jetzt wirklich so kommen wird, das wird sich zeigen, weil es gab jetzt in den letzten Tagen ein paar Entwicklungen an den Märkten, die da uns, sage ich mal, zumindest zu denken gegeben haben. Es gab eine Bankenpleite in den USA, Silicon Valley Bank, die sich verspekuliert hat im Rahmen der Anlagenbereiche und durch viele Mittel, die abgezogen wurden. Wir haben heute Morgen gehört, dass die Credit Suisse in Schieflage ist, 50 Milliarden von der Schweizer Zentralbank sich leihen musste. Und es gibt erste Anzeichen und die ersten Analysten sagen auch schon, das werden wir wahrscheinlich heute erleben von Frau Lagarde, dass wahrscheinlich die EZB-Zinsanpassung heute schon nicht bei 0,5, sondern bei einer 0,25 landen wird und dass wahrscheinlich etwas ausgebremst wird. Das geht jetzt nicht nur um die Silicon Valley und die Credit Suisse, sondern es geht um insbesondere südeuropäische Banken, die Bücher auch voll haben mit Anleihen zu Niedrigzinsen, die derzeit im Grunde genommen, falls Kapital abgezogen und verkauft werden müssten, mit 20-30% abgeschrieben werden müssten. Und das bedeutet eine wirkliche Gefahr für das Bankenwesen in Europa. Und es könnte sehr wohl sein, dass wir jetzt gerade dadurch im Augenblick eine etwas Verlangsamung des Zinsanstiegs trotz der weiterhin hohen Inflation erleben werden.
Das heißt, auf der Umkehrseite, die Inflation ist trotz der Zinsanhebung weiterhin hoch. Wenn die Zinsen jetzt nicht weiter angehoben werden, könnte es sein, dass wir eine Hyperinflation sehen? Oder zumindest noch mal wieder eine ansteigende Inflation?
Ja, und jetzt muss man natürlich auch noch abwarten, wie sich der Markt insgesamt also entwickelt, weil die Inflation ist natürlich sehr gepusht worden durch Energiekosten im Endeffekt, was sich auf die gesamte Wirtschaft dann halt ausgewirkt hat. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Faktoren, die Einfluss nehmen, die man auch nicht seitens einer EZB beeinflussen kann. Von der EZB kann ja im Grunde genommen nur die Nachfrage gedrückt werden durch hohe Zinsen. Aber Auswirkungen auf die Ukraine hat die EZB halt an der Stelle auch nicht. Und deswegen, da muss man mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Man kann nur hoffen, dass sich das bald Frieden einkehrt, dass wir dadurch alleine auch schon die Inflation gedrückt bekommen. Und schlussendlich, ich glaube, für die Existenzgründer ist es zumindest jetzt so, weil das war in letzter Zeit relativ problematisch. Man musste immer drüber nachdenken, sichere ich mir meine Zinsen jetzt, was unter Umständen auch Geld kosten konnte dann, oder warte ich noch ab? Aber bei den rasant ansteigenden Zinsen war es so gewesen, dass man meistens gesagt hat, ich beiße in den sauren Apfel und nehme Bereitstellungszinsen im Kauf für eine Zinssicherung. Und hier könnte es zumindest jetzt so sein, wir werden die nächsten Tage da verfolgen, dass wir eher eine Seitwärtsbewegung erleben werden, dass wir da etwas mehr Ruhe reinbekommen und etwas mehr, sag ich mal, langsamer und mit Bedacht handeln können.
Okay, die Zinsen sind das eine. Die Mieten sind das andere, weil einer der größten Kostenblöcke für jede Neugründung oder auch Übernahme ist natürlich das Thema Miete. Wie siehst du da die Entwicklung und vor allem, was rätst du Neugründern im Bereich der Verträge, wenn sie denn in neue Räumlichkeiten ziehen? Glaubst du, wir sehen jetzt in den nächsten Jahren auch einen sehr starken Anstieg bei den Mieten?
Ja, also den sehen wir nicht, oder werden wir nicht in den nächsten Jahren sehen, sondern den haben wir schon gesehen. Wenn wir noch vor 3-4 Jahren über Mieten gesprochen haben, die im Bereich von Neubauanmietung im Bereich von 12,50 Euro, 10 bis 12,50 Euro gelegen haben, unterhalten wir uns aktuell schon über Mietzinsen von 15 bis 18 Euro und teilweise drüber. Insbesondere, wenn es darum geht, dass schlüsselfertig eine Zahnarztpraxis übernommen werden soll und eingerichtet. Eine Zahnarztpraxis relativ aufwendig durch die ganze technische Infrastruktur, Wasser, Druckluft etc. Und wenn man schick haben will, natürlich mit Glaswänden und so weiter, gibt es teilweise dort nochmal erhebliche Aufschläge drauf. Das heißt, auch da haben wir teilweise sogar über 18 Euro bis zu 22 Euro Mieten in letzter Zeit erlebt. Das ist ein Riesenkostenblock natürlich und insbesondere auch bei der Neugründung muss das Ganze sehr, sehr gut geplant sein. Denn wenn ich unter Umständen zunächst nicht mit Mehrbehandler, sondern mit einem Behandler und ohne Patienten anfange, bei 300, 400 Quadratmeter.
Ja, bist du schnell bei 100.000 Euro an Kosten.
Absolut richtig. Wir müssen es vorfinanzieren über Betriebsmittel an der Stelle, haben dann noch die zeitverzögerten Einnahmen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, die Cashflow-Verzögerung, müssen diese auch noch vorfinanzieren und alleine aus dem Bereich habe ich natürlich schon einen relativ großen Brocken, was an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt werden muss. Da ist es teilweise wichtig, geschickt mit den Vermietern auch umzugehen, um zu sagen, naja, wie sieht's aus, wollen wir vielleicht eine Staffelmiete, gibt es vielleicht eine Anschubfinanzierung eurerseits, indem wir zumindest im ersten Jahr oder auch in den ersten 6 Monaten eine deutlich reduzierte Anfangsmiete haben. Ob sich das Rad bei den Mieten demnächst zurückdrehen wird, kann ich nicht genau beantworten. Im Augenblick haben wir es halt auch bei den Bestandsimmobilien so, dass dort die Mieten deutlich angezogen haben, weil viele Mieten an dem Verbraucherpreisindex gekoppelt waren und durch die rasant ansteigende Inflation sind uns die Bestandsmieten halt auch explodiert in letzter Zeit, was für einige auch zu echten Problemen geführt haben, wo die Vermieter unter Umständen über 5-6 Jahre gar nicht angepasst haben und auf einmal 20-25% die Mieten erhöht haben.
Das ist ja spannend. Es gibt ja Verträge, die haben eben genau das nicht. Die haben keinen Verbraucherindex-Klausel, sondern die haben halt eine Staffelmiete oder gegebenenfalls sogar nicht mal das. Das heißt, wenn bestehende Mietverträge da sind mit Verlängerungsoptionen, bloß nicht vergessen, die zu ziehen, oder?
Dran festhalten. Das ist auch immer das, was wir sagen. Generell, man sollte, wenn man als Existenzgründer sich niederlässt, den Vertrag so ausgestalten, dass wenn möglich die Optionen so weit ausgeweitet sind, dass man damit bis ins Regelrenteneintrittsalter kommt.
Spannend, spannend. Ich habe noch ein drittes Thema hier stehen und das ist das Thema Mitarbeiter. Weil wir haben es jetzt fast in jedem Talk gehabt, Mitarbeiter werden mittlerweile zu dem wertvollsten Asset einer Praxis. Also natürlich, wir brauchen auch noch Patienten, aber wir gehen eher in den Markt, dass Patienten eher keine Praxis zum Behandeln finden, als dass Praxen massig Mitarbeiter haben. Wie kriegst du das denn mit in deiner Rolle, dass Praxen immer händeringend nach Mitarbeitern suchen und was wäre denn deine Lösung für das Problem?
Also die Problematik, die begegnet mir eigentlich Tag für Tag. Dass zu wenig Patienten da sind, kenne ich relativ selten bei den Praxen. In der Tat ist es so, dass fast alle mir berichten, dass ihnen entsprechend qualitativ hochwertige und gute Mitarbeiter fehlen. Es gibt wenige Ausnahmen. Du bist eine Ausnahme davon, weil ihr euch richtig positioniert habt an der Stelle. Und ich bespreche es auch mit unseren Mandanten gebetsmühlenartig und sage, ihr müsst in die Aufmerksamkeit rein, ihr müsst Benefits euren Mitarbeitern bieten, aber vor allen Dingen müsst ihr in die Sichtbarkeit rein, um entsprechend neue Mitarbeiter zu gewinnen und das nicht 0815 im Endeffekt über eine Arbeitsamtanzeige oder entsprechend über eine normale Anzeige in einer der Tageszeitungen, sondern es geht im Endeffekt um Social-Media-Einsatz an der Stelle. Und das muss professionell gemacht werden oder die Praxis wird auf Dauer professionell herangeführt, dass sie es irgendwann selber auch können. Das wäre noch viel, viel besser, weil es ist nicht damit getan, dass man mal ein, zwei Mal was auf Facebook postet, sondern es muss Kontinuität in die ganze Geschichte rein. Und diese Kontinuität, die kann nicht nur für die Mitarbeitergewinnung genutzt werden, die kann natürlich dann auch irgendwann auch für die Patientenrekrutierung genutzt werden, vor allen Dingen die Patienten, die man sich auch für seine Praxis dann entsprechend vorstellt. Und ich glaube, es haben viele Ärzte draußen noch nicht ganz verstanden, dass dort gerade mit den jungen Ärzten eine ganz neue Generation herankommt. Und wenn ich heute da nicht die Weichen in die richtige Richtung stelle, dann werde ich da auf Dauer von überrollt. Und wir kennen schon einige Praxen, gerade auch in bestimmten Regionen, wo die Ärzte jetzt 60, 65 Jahre alt sind und die merken, auf einmal rennen denen die Mitarbeiter weg, weil irgendwo in der Nähe sich, ich sag's mal jetzt salopp, ein junger Wilder niedergelassen hat, der richtig Rabatz macht, eine wunderschöne Praxis dorthin sitzt und die Mitarbeiter dort mehr Perspektive einfach sehen. Und dann wird auf einmal eine solche Praxis, was die Mitarbeiter angeht, leergezogen. gezogen. Und diese Praxen noch zu verkaufen, ist fast unmöglich, weil die ganzen jungen Mediziner, wenn wir uns Praxen angucken, die gucken nicht zuerst auf die Zahlen, was die Praxis für einen Umsatz und einen Gewinn macht. Die gucken heute als allererstes drauf, habe ich dort ein funktionierendes Mitarbeiterteam, was ich übernehmen kann. Das heißt, aus zweierlei Gesichtspunkten, A, natürlich, um meinen Arbeitsalltag bewältigen zu können, B, was meine Zukunft der Praxis angeht, muss ich mich einfach künftig anders aufstellen und einfach positionieren.
Ja, also du hast ja sehr, sehr viele Praxen in der Betreuung. Siehst du eine Korrelation so ein bisschen mit dem finanziellen Erfolg bei den Praxen, die zielgerichtet nach außen kommunizieren? Also die Social Media, nicht nur Social Media, aber auch ihre Webseite, das Thema Performance Marketing, also Google Präsenz, die das ernst nehmen? Also sind diese Praxen überdurchschnittlich auch finanziell erfolgreich und nicht nur sichtbar?
In den Ballungszentren oder auch in den städtischen Regionen in jedem Fall, da sehe ich das so. In den Gebieten im ländlichen Bereich, wo 3.000, 4.000 Einwohner auf einen Behandler kommen, die machen morgens früh die Praxis auf und die ist so voll, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie es eigentlich noch abgearbeitet bekommen. Da ist das Thema, hat dort weniger Relevanz hinsichtlich betriebswirtschaftlichen Erfolg, aber Prozessabläufe in der Praxis, Mitarbeiter, hat das Thema eine sehr, sehr große Relevanz, weil im ländlichen Bereich, die Erfahrung hast du ja mit dem Standort Plettenberg auch gemacht, ist es noch viel schwieriger, Mitarbeiter, weil ich einfach eine viel kleinere Größe dort habe an Bevölkerung zu gewinnen. Und auch da sind aber Menschen auch bereit, mal weitere Wege in Kauf zu nehmen, wenn sie die entsprechend richtige Praxis finden. Aber sie müssen die Praxis erstmal kennenlernen und das funktioniert nur, wenn ich in die Sichtbarkeit reinkomme.
Ja, gibt ja den Spruch, den wir hier haben, wer dich nicht kennt, wird nicht dein Patient. Und reimt sich zwar nicht, aber wer dich nicht kennt, wird auch nicht dein Mitarbeiter. Also dementsprechend zielgerichtete Kommunikation nach außen. Und vielleicht nochmal so als letzte Frage, finanzieren Banken denn mittlerweile auch ein Marketingbudget mit? Also sprich, ist das sozusagen Teil der Finanzierung, dass gesagt wird, wir brauchen am Anfang ein Budget für Kommunikation nach außen, um die Praxis bekannt zu machen, vor allem bei Greenfield-Gründungen?
Grundsätzlich ja, ist sogar ein ganz wesentlicher Aspekt, insbesondere bei der Greenfield-Gründung gucken die Banken auch sehr genau auf den Businessplan und zwar auf den Unterpunkt auch Marketing. Man will es bei der Bank sehen, weil die Banken wissen heute auch, zumindest die, die auch auf Heilberufe spezialisiert sind, dass es ein funktionierendes Marketing bedarf an der Stelle. Und dementsprechend, wir sehen auf der einen Seite immer die Investitionsfinanzierung halt in Umbau, Geräte etc. auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Betriebsmittelfinanzierung, wo wir halt Lohnkosten zum Beispiel vorfinanzieren, aber genauso auch die Marketingkosten vorfinanzieren. Und das häufig nicht nur für ein paar Monate, sondern auch wohl für 1 oder bis 2 Jahre im Endeffekt, bis es sich dann von alleine rausträgt, halten wir für einen ganz wichtigen Punkt. Und wir sagen auch jedem Gründer, wenn er auf uns zukommt, lasst uns das Marketingkonzept vorher entwickeln, bevor wir an die Banken rangehen. Dann können wir schon mit breitem Kreuz dort auftreten. Man sieht, was ihr für eine Idee habt. Und wir können schon verifizieren, welche Kosten auf euch zukommen, um die dann auch mit zu berücksichtigen.
Ja, weil Marketing zu machen ist eine Investition, die sich nicht sofort auszahlt, sondern es ist eine Marathoninvestition, vor allem wenn es ins Branding geht. Es gibt ein paar Sachen, die funktionieren schneller, Google Ads, es gibt ein paar Sachen, die brauchen länger, Aufbau von Social Media Kanälen, aber Nachhaltigkeit ist hier King und dementsprechend kommt das Ganze dann mit einer Verzögerung von ein paar Monaten wieder in die Praxis zurück in Form von Umsatz und Neupatienten.
Genau so ist es, Stefan.
Peter, vielen lieben Dank für deine Insights und deine Expertise. Ich würde jetzt nochmal in die Runde fragen. Hat irgendjemand eine Frage, die wir beantworten dürfen zum Thema Finanzierung, Gründung? Dann einmal die Hand hoch und gerne hier vorne hinkommen. Dann beantworten wir das super, super gerne. Also, wer möchte was fragen? Keiner. Okay, dann sage ich ganz lieben Dank, Peter.
Danke dir auch, Stefan.
Und dann sehen wir uns hinten an der Theke, trinken was zusammen und allen, die zugehört haben, eine wunderschöne EDS und wir sehen uns im nächsten Talk.
Dir weiterhin auch viel Erfolg hier. Danke dir.
Ciao. Bis dann. Turn it up.